Guten Morgen. Ich wollte euch Bescheid sagen, ich kann heute leider nicht mit euch singen, weil meine Stimme mich verlassen hat. Ich versuche mit dem Klavier die Einsätze so gut es geht zu geben. Notfalls nicke ich und dann solltet ihr bitte anfangen zu singen. Also es tut mir leid, ich werde das einfach nicht schaffen heute mit dem Singen.
Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich muss heute wieder ein bisschen laufen, weil erster Gottesdienst hat man Tontechniker und im zweiten bin ich wieder mein eigener Chef. Schön, dass ihr alle da seid und wir haben wunderbares Wetter heute, wunderbare Sonne, das ist doch der Wahnsinn. So ein schöner zweiter Advent. Und das wollen wir jetzt tun, indem wir diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters, im Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So heißt zum zweiten Advent. Steht auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Dieser Vers soll uns durch die Woche begleiten und ja, auch nachher in der Predigt wird das auf jeden Fall mit Thema sein. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für den heutigen Morgen, für den herrlichen Sonnenschein, den du uns schenkst, für den herrlichen Tag, der vor uns liegt. Aber ich danke dir vor allem für deine Gegenwart, dass du mitten unter uns bist. Rede du heute Morgen zu uns, stärk du uns durch die Lieder, durch das gemeinsame Gebet, durch dein Wort. Und sei du um uns. Amen. O Heiland, reiß die Himmel auf. Ein schönes altes Adventslied. Die Nicole muss mir jetzt die Chance geben, nach hinten zu gehen.
Thank you.
Jesaja betet. So schau nun vom Himmel herab und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel, also Jakob, kennt uns nicht. Du Herr bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Als ich den Text zum ersten und zum zweiten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, der Text ist für den Advent schon recht gewöhnungsbedürftig. Wo wir doch gerade so in der Adventszeit so mehr aufs Heimelige, auf das Traute, auf das Gemütliche, vielleicht gerade sogar eher auf heile Welt gestimmt sind. Es soll die Sehnsucht da nach Harmonie, nach Glück, nach Zufriedenheit, gerade auch im Rückblick auf das turbulente vergangene Jahr und unsere aktuelle Situation, in der wir leben. Unsere ganze Kultur ist ja in dieser Jahreszeit, auch dieses Jahr, adventlich gestimmt. Zu Hause, viele von euch werden einen Adventskranz zu Hause haben. Hier im Saal sind überall Sterne, auch hier vorne leuchtet die zweite Kerze, obwohl mir der Ralf gesagt hat, Markus, wenn das Keyboard da steht, sieht man die schöne Kerze gar nicht. Da müssen wir uns für nächste Woche was anderes überlegen. Aber Straße und Geschäfte in unseren Orten, Städten sind festlich dekoriert und es tönen in vielen Geschäften auch Adventslieder. Natürlich ist vieles anders, als wir das gerne hätten. Und der Weihnachtsbummel, der fällt dieses Jahr anders aus, vielleicht verstärkt online und per Mausklick. Aber wenn ich dann so durch Heringen zum Beispiel, bin ich jetzt die Tage ein paar Mal gefahren, oder auch nur hier runtergehen bei uns bei der Feuerwehr, wenn ich dann die Reisigsterne, die beleuchteten abends im Dunkeln gerade, oder den Weihnachtsbaum sehe, dann vergesse ich unsere Notlage auch mal für einige Zeit und lass mich verzaubern von den festlichen Klängen, von Bildern. Irgendwann die Woche saß Gabi mal da und hat sich Weihnachtslieder angemacht und ertönte das so, also so hier im Internet, und ertönte das so durch das Haus. Und dann kommen mir Verse dann, wie sie Bach gedichtet hat: Jauchzet, frohlocket, auf Preise die Tage, rühmet, was der Höchste getan. Lasst das Zagen, verbannt die Klage, stimmt voll Jauchzen und Fröhlichkeit an. So beginnt das Weihnachtsoratorium. Und in diese unsere zwiespältige Situation, da passt der Predigttext dann ganz gut. Israel ist am Ende. Zumindest mit dem eigenen Latein. Und auch Jesaja, der versteht die Welt nicht mehr. Besser gesagt, er versteht Gottes Handeln nicht mehr. Und so betet er, Im Grunde genommen ist das ja nichts anderes als ein Psalm Jesajas, den wir hier haben. Und er betet es laut, öffentlich. Das ist, was wir hier lesen. Das ist nicht irgendwo im stillen Kämmerlein, sondern es ist draußen. Das ist für die Menschen. Und wenn man die Verse dann liest, dann ist es ein Gebet voller Wut, voller Verzweiflung. Hat schon nur jemand von uns so zu Gott gebetet, so zu Gott gesprochen? Ich mache das gerade mal auf die erste hier nochmal zurück. Hey Gott, beweg dich von deinem bequemen Sessel und schau runter zu uns. Ja, was hier los ist. Schau, wie es uns geht. Warum setzt du dich nicht mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe zu uns erloschen? So gibt's die Hoffnung für alle wieder. Also in etwa. Hat von euch schon mal einer so mit Gott gesprochen? So gebetet? Vor allem öffentlich? Also meine Gebete, wie ich sie hier bei uns erlebe, in anderen Gemeinden, die sind doch eher brav und bieder. Eher bescheiden, eher zurückhaltend. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Das hat natürlich auch seine Berechtigung, das ist ja auch gut. Aber wir hätten doch im Moment allen Grund zu schreien. Laut zu schreien. Seit 2 Jahren kämpft diese Erde mit diesem blöden Virus. Und es ist kein Ende abzusehen. Im Gegenteil, alles, was wir eigentlich gemacht haben, ich würde nicht sagen, es ist fruchtlos, aber im Moment ist es zumindest bei uns in Deutschland schlimmer denn je. Und es gibt Länder, da sieht es nicht besser aus. Und neben Corona geht völlig unter, dass Menschen auch noch an alle möglichen anderen Krankheiten sterben. Wir hatten jetzt dieses Jahr im Umfeld der Gemeinde Kinder und junge Menschen, die schwer erkrankt sind, jetzt erst auch wieder. Und dann kommt ja dazu, dass diese ganze Corona-Geschichte andere Dinge noch extrem verstärkt. Es kam jetzt die Tage von der Welthungerhilfe, was sagt, das Problem ist, ganze Versorgungslinien sind abgerissen. Menschen können nicht versorgt werden. Der Hunger in der Welt, gerade in den, da wo es sowieso schon eng zugeht, ist so massiv angestiegen die letzten 1,5, 2 Jahre. Das kriegen wir kaum mit. Ich habe gestern mal nachgeschaut. 5,2 Millionen Menschen, so ungefähr, wird zugeschrieben, sind in 2 Jahren durch Corona gestorben. Weltweit. Ist es viel, ist es wenig? Ich habe einfach mal eine Vergleichszahl. Seit dem Zweiten Weltkrieg, seit 1946 bis heute, sind in allen Kriegen, die auf dieser Welt geführt wurden, ungefähr gleich viele Menschen gestorben. In 69 Jahren. Als in 2 Jahren durch das Virus. Und bei der spanischen Grippe damals hat man ungefähr 550 Millionen bestätigte Fälle gehabt. Man weiß es bis heute nicht, wie viel dann wirklich dran gestorben sind. Zwischen 20 und 100 Millionen liegen die Schätzungen. Es gab einfach nicht die Erfassung, wie wir sie heute haben. Und auch heute ist manches vage. Im Moment sind wir bei der Hälfte. Allerdings nicht bei deutlich mehr Weltbevölkerung, muss man dazu sagen. Wir sind bei über 260 Millionen Infizierten, bei 5 Millionen Toten. Israel weiß nicht weiter. Und Jesaja schreit zu Gott. Und er betet so, dass man den Eindruck gewinnt, dass er, der Beter, eigentlich Gott ins Gebet nimmt. Er ist es, der sich Gott vornimmt und ihm entgegenschleudert, was Gottes Aufgabe und Pflicht eigentlich wäre. Es ist, deswegen habe ich das so übertitelt, es ist das Gebet eines verzweifelten Mannes, eines verzweifelten Volkes, das Gebet von jemandem, der eigentlich nichts mehr zu verlieren hat. Wir hatten kürzlich im Gebetskreis, kam er irgendwie drauf, das Wunder der Wiedervereinigung. Die Friedensgebete, die im Osten liefen, die vollen Kirchen, was da Menschen zusammengekommen sind und gebetet haben, das, was passiert. Und da fiel das Stichwort, durch diese Gebete wurde Gottes Arm bewegt. Wenn wir das glauben, wenn das so war, wovon ich zutiefst überzeugt bin, dann stellt sich mir eine Frage, 32 Jahre sind es inzwischen später, warum steht die Christenheit noch so einer Erfahrung, ja, an die wir ja angeblich glauben? Warum steht die Christenheit Deutschland nichts auf, um Gottes Arm heute zu bewegen? Frage habe ich mir, stelle ich mir ganz ernsthaft. Wo sind die deutschlandweiten und die weltweiten Corona-Gebete? Wir diskutieren jede Menge. Wir diskutieren über unsere Einschränkungen. Wir diskutieren über Impfpflicht, ob das rechtens ist und so weiter. Wir diskutieren über das, was uns fehlt, was uns abgeht durch diese ganze Situation. Ja, und dann, ich habe diese Woche einfach mal, weil ich dachte, hörst mal ein bisschen so ins Internet rein, was so Predigerkollegen so erzählen. Und dann eins der ersten, wo ich zum Thema Corona aktuell, ja, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Internetpredigt gegen die Impfpflicht. Und dann die Tage mit dem TGB-Büro telefoniert. Da ist auch, ja, er kriegt regelmäßig Anrufe von Menschen, die so argumentieren, ja, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wo ich dann sage, Leute, habt ihr mal gelesen, in welchem Zusammenhang das der Petrus und der Johannes dem Hohen Rat sagen? Das hat mit Impfpflicht und das ist ein völlig anderes Thema. Ja, aber selbst bei uns im Verband wird Zivilungehorsam teilweise propagiert. Ja, wir lassen uns vom Staat nichts sagen. Der Punkt ist es, ich glaube, Israel hat solche Dinge damals auch diskutiert. Die haben ihre Situation diskutiert, ganz klar. Aber der Text von Jesaja hier gibt einen völlig anderen Hinweis. Er sagt nicht, diskutiert das Thema durch. Der Text stellt die Frage, warum steht ihr nicht auf? Warum schreit die Christenheit nicht zu Gott? Klar, wenn man das den Vergleich zieht mit den Friedensgebeten, volle Kirchen wären im Moment wirklich kontraproduktiv. Das wäre nicht gut. Aber wir haben ja andere Möglichkeiten. Theoretisch. Die Frage ist, nutzen wir diese? Ich habe mal so ein bisschen, also relativ ausführlich durchgeblättert bei ERF und bei Bibel TV und habe ganz gezielt nach einem Format gesucht, wo täglich oder wöchentlich oder irgendwie wirklich zu Gott gefleht wird, dass er sich dieser Situation erbarmt. Was ich gefunden habe, ist jede Menge Diskussionen, jede Menge Vorträgen über Impfpflicht, ob das ethisch vertretbar ist, die Frage, die immer wieder aufkommt, ist das eine Strafe Gottes? Alles spannend. Und irgendjemand hat auch herausgefunden, dass Corona bereits in der Bibel vorausgesagt ist. Wunderbar. Frage ist, hilft uns das? Bringt uns eine dieser Diskussionen weiter? Ihr dürft mich gerne korrigieren, aber in meiner Wahrnehmung fehlt dieser Aufschrei. Im Gegenteil, zum Beispiel das Gebetshaus Augsburg hat das öffentliche Gebetsformat wegen Corona vor einem Jahr eingestellt. Das Einzige, was ich wirklich entdeckt habe, Moment, war das hier. Eine Aufrufseite coronagebet.evangelisch, also wirklich von, ich weiß nicht, ob es direkt von der Kirche ist, oder eben von jemand, der eine Plattform für Kirchen erstellt. Spannend fand ich das hier. Ja. Du bist nicht allein. Aktuell beten 3 Menschen mit dir. Ich weiß jetzt nicht, es war Freitag im Lauf des Tages irgendwann. Soweit ich mich erinnere. Sonst habe ich keinen aktuellen Aufruf zu anhaltendem Gebet oder zum Rufen nach Gottes Eingreifen gefunden. dass viele im stillen Kämmerlein beten. Davon bin ich überzeugt. Das findet statt. Und das ist auch gut und wichtig. Aber davon redet dieser Text nicht. Dieser Text redet davon, dass der Jesaja und die Menschen, mit denen er betet, zu Gott schreien. Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Woher kommt mir Hilfe? Wo ist der Aufschrei in unserem Land, der Aufschrei an Gott? Warum bleibt er aus? Ist es noch nicht schlimm genug? Ich habe ja vorher so 2, 3 Zahlen euch mal gesagt. Wie schlimm muss es werden, dass die Christenheit anfängt, zu Gott zu flehen? Also wenn man jetzt wieder den Vergleich zieht, Ost und West, da hat es ja immerhin 50 Jahre gedauert, bis es so weit kam. Wenn wir so lange brauchen, bin ich nicht mehr da. Also wie schlimm muss es sein, dass die Christenheit anfängt, zu Gott zu flehen? Oder dass Menschen, das war ja damals auch dann das Thema, für die Gott, wenn er überhaupt existiert, irgendwo weit oben hinter den Wolken sitzt als alter Mann, aber die dann angefangen haben zu beten, die angefangen haben, in die Kirche zu gehen und zu beten? Oder haben wir uns einfach schon dran gewöhnt nach 2 Jahren? Das ist eben so. Müssen wir mit leben? Oder damit müssen wir doch Gott nicht belästigen? Oder ist was ganz anderes? Der Punkt, haben wir verlernt, ausharrend, anhaltend zu beten? Am Anfang, beim ersten Lockdown, wurde in meiner Wahrnehmung viel mehr gemeinsam gebetet. Auch bei uns. Ja, wir hatten unser eigenes Format. Um 10 und um 18 Uhr jeden Tag, wer es irgendwie einrichten konnte, anhaltendes Gebet. Wie gesagt, es gab Gebetshaus Augsburg und so weiter. All das nehme ich im Moment nicht wahr. Anhaltendes Gebet wurde eigentlich in meiner Wahrnehmung mehr durch Diskussion ersetzt. Oder ist Gott gar keine Option? Weil wir haben ja Impfstoffe, wir haben Forschung. Wir können unsere Medizin verbrauchen. Wir brauchen gar nicht zu Gott zu schreien, weil unsere Impfstoffe, die werden uns schon schützen. Brauchen wir überhaupt Gottes Eingreifen? Warum ist dieser Aufschrei nicht da? Vielleicht ist es von allem etwas und noch einiges mehr. Jesaja ringt hier mit Gott, dass er eingreift. Und zwar jetzt. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Das ist Gegenwart. Das ist nicht irgendwann in ferner Zukunft. Herr, greife jetzt ein und hilf uns aus aller Not. Wir wissen aus der Geschichte Israels, dass da viel, viel passiert ist. Mit Sicherheit viel, wie Jesaja sich das nicht vorgestellt hat, wie so oft. Aber der Punkt ist, so befremdlich dieser Text im ersten Teil sein mag, hier sind wir dann im Advent angekommen. Die Texte, die wir jetzt in der Adventszeit so lesen oder im Hinterkopf haben, aus den Evangelien, die erzählen uns ja von der Verheißung, die erzählen uns von Zacharias, von Elisabeth, von Johannes dem Täufer. Ja, von dem, wie Maria Jesus empfängt und darauf vorbereitet wird. Diese ganzen Geschichten, die sich um Advent, um Vorbereitungszeit und um Weihnachten ranken und die wir aus der Bibel kennen. Gott greift in diese Welt ein. Ganz anders, als er das vorher getan hat. Ja, also vorher, der Jesaja beschreibt es ja hier, ein Gott, der oben im Himmel sitzt, und Gott hat zur Zeit des Alten Testaments hauptsächlich von seinem Reich aus in diese Welt gewirkt und eingegriffen. Er war immer da, aber er hat dann an manchen Punkten eingegriffen, Israel aus Ägypten geführt, solche Dinge. Aber hier in der Adventszeit, beziehungsweise dann an Weihnachten, ändert Gott dieses Handeln, dieses Eingreifen und wird Mensch. Er wird einer von uns. Was Jesaja sich hier erhofft und erfleht, dass Gott den Himmel aufreißt und auf die Erde kommt, wurde Wirklichkeit. Wir haben es vorher in dem Lied gesungen, O Heiland, reiß die Himmel auf. Der erste Vers basiert hier drauf. Im Gesangbuch steht es auch drin. Der Vers bezieht sich auf auf Jesaja 64. Gott ist angekommen. Er entäußert sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, so drückt es Paulus dann mal auf, also Menschengestalt. Was Jesaja hier fordert, tut Gott. Er verlässt den sicheren, den für ihn sicheren Raum des Himmels und wird selbst Mensch. Mit allen schönen und bitteren Seiten des Menschseins. Jesaja erfleht ein machtvolles Eingreifen und Gott bzw. Jesus tut es und greift und trägt auf seinen Schultern die Last der ganzen Welt ans Kreuz. Alle Sünde, alle Schuld, alles, was wir als Menschen angehäuft haben und immer wieder anhäufen, alles, was uns von Gott trennt, trägt dieser Mensch und dieser Gott Jesus. Schuld kann man schlecht in Gramm oder in Kilogramm messen. Wie viel Kilo hast du Schuld auf dich geladen in deinem Leben? Geht nicht, klar. Aber diese Last, die wiegt so schwer. Und ich stelle mir Dinge immer bildlich vor, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dass der Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hält, dieser große Gott bricht unter dieser Last zusammen. Und er bringt diese Last ans Kreuz, nimmt sie in den Tod und lässt sie mit der Auferstehung dort zurück. Gibt es ein mächtigeres Eingreifen in das Geschehen der Welt? Konnte Gott mächtiger eingreifen? So ist Jesajas Gebet erhört worden. Völlig anders, als der Prophet sich das gewünscht oder erwartet hat. Dieses Eingreifen, an das erinnern wir diese Tage. Dieses Eingreifen Gottes ist einmalig in der Geschichte dieser Welt. Gott handelt auch heute immer wieder auf der Basis von dem, was damals passiert ist. Er greift immer wieder ein und wenn wir die Spuren der letzten 2000 Jahre uns anschauen, wenn wir die Spuren Gottes in unserem Leben anschauen, dann können wir davon erzählen. Gott ist immer da und bei manchen Dingen greift er auch ganz konkret und konsequent ein. Kein Ohr hat je gehört, sagt Jesaja, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Gott meint es gut mit uns, aber der Jesaja weiß auch, Luther beschreibt es mit diesem alten Wort harren, ausharren, warten, Geduld haben, anhaltend beten und Gott in den Ohren liegen, aber auch auf Gott vertrauen und auf ihn hoffen. Das alles steckt in diesem Harren mit drin. Es passiert nicht alles automatisch, vor allem nicht gleich und wie ich es gerne hätte. Aber im Ausharren, im Warten und im Beten und im Gott in die Ohren liegen, bewegt sich der Arm Gottes, um auf dieses Bild nochmal zurückzukommen. Das Gebet des Jesaja lehrt uns, beharrlich zu sein, Gott zu vertrauen, dass wir zu ihm flehen dürfen und es eben auch mal laut, auch mal in der Verzweiflung, in der Not. Auch wir dürfen Gott so begegnen und es ihm so sagen, ja, wie es uns gerade geht. Ich habe mir was überlegt. habe gedacht, ich kann hier wettern und schimpfen und über Gebet reden. Das ist alles schön und nett. Wir können es aber auch tun. Wie gesagt, volle Gemeindesäle ist gerade eher und volle Kirchen eher kontraproduktiv. Aber was wir tun können, und das möchte ich am Samstag herzlich einladen, wir können den Raum hier offen halten. Und ich möchte am Samstag einladen von 10 bis 22 Uhr, also den ganzen Tag, dass Leute einzeln oder in Gruppen kommen, in kleinen Gruppen, und wir hier zusammen beten. Wegen Corona. Nicht allgemein und dieses und jenes, sondern ganz konkret, es geht um Corona. Ich werde auch nichts Großartiges vorbereiten, es wird weder eine Andacht noch sonst irgendwas geben, sondern wir beten. Vielleicht singen wir ein Lied zwischendurch, schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob ich es hier oben mache oder unten, das muss ich mir noch überlegen. Aber kommenden Samstag, herzliche Einladung zum Gebet. Soweit. Amen. Jesu Name, nie verklinget.
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen.
Ja, Anbetracht des Themas und des Predigttextes haben wir gesagt, wäre es gut, auch im Gottesdienst gemeinsam zu beten. Dazu lade ich jetzt ein zur Gebetsgemeinschaft, dass jeder laut, leise, wie er das gerne möchte und für gut findet, dass wir jetzt zusammen beten und nachher mit dem Vater unser schließen. Vater im Himmel, danke, dass du uns hörst. Danke, dass du unser Flehen, unser Rufen, unser leises und das laute Gebet hörst. Jesus, wir treten vor dich mit unserem Leben, mit dem, was uns bewegt, aber eben vor allem auch mit der aktuellen Situation. Herr, erhöre uns. Herr Vater im Himmel, es ist so eine blöde Situation, in der wir leben. Eine Situation, die so viel, wo so viel kaputt geht, gerade auf dieser Welt. Und den Menschen auch kaputt geht, zerbricht, die Menschen spaltet und auseinandertreibt. Erbarme du dich unser, erbarme du dich dieser Welt. Alles, was wir sonst noch so uns bewegt, jetzt nicht ausgesprochen haben oder uns die Worte fehlen, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mache dich auf und werde Licht, hat die Nicole für uns vorbereitet. Ein schöner Kanon. Ich werde es jetzt nicht groß dirigieren. Ihr kennt das Lied und wir teilen uns da unterwegs ein bisschen auf, dass ein Kanon draus wird. Kriegt man hin, oder? Bevor ich uns den Segen zuspreche, noch eine Information vom Markus Glock. Und zwar für das Kinderheim in Rumänien. Da war ja vor einem Jahr diese Katastrophe, dass die Frau von dem Leiter-Ehepaar im Krankenhaus ums Leben gekommen ist bei einem Brand. Es ist trotzdem weitergegangen mit dem Kinderheim. Der Mann, den Namen habe ich nicht im Kopf und könnten dann nicht aussprechen. Michael, genau, da vorne. Danke, Esther, wunderbar. Der Michael, der lebt jetzt wohl in dem kleinen Zimmer in dem Kinderheim direkt und hält es aufrecht, macht es. Und der Markus hat gesagt, wir sind in einer glücklichen Lage, dass sich übers Jahr wohl einiges angesammelt haben und dass wir eine größere Geldsumme dahin spenden könne, wer da noch was tun möchte oder was spenden, auf mich zukommen. Ich habe es blöderweise versäumt, ins Dezemberheftchen die Kontonummer wieder reinzudrucken. Wer die also braucht, weil er sie nicht hat, ich kann die dann holen bzw. schicken, wer da noch was beitragen möchte. Aber es geht jetzt einfach eine größere Summe runter und wir freuen uns, dass wir da helfen können. Vielen Dank von Familie Glocks Seite. Und liebe Grüße aus Rumänien, die haben diese Woche dort angerufen und sich mal so ein bisschen erkundigt, wie es da gerade so aussieht. Und die haben natürlich auch ihre liebe Not mit der Situation. Soweit, dann würde ich euch bitten, zum Segen aufzustehen. Unser Herr und Vater, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Kommt gut nach Hause, bleibt behütet.